liebe KomaCon-Freunde, hallo, herzlich willkommen. Ihr seid hier bei eurem Lieblingspodcast für Creativity und Business vom KomaCon-Magazin. Mein Name ist Tim Lindenau und ich habe es mir hier heute wieder mal gemütlich gemacht. Erstmal auch liebe Grüße an alle ZuschauerInnen auf YouTube. Ihr wisst, ihr könnt unseren Podcast natürlich auch im vollen Bild auf YouTube bestaunen. Da könnt ihr auch unseren heutigen Gast sehen. Ich sage hallo, Tom Sommerlatte.
Hi, Tim.
Guten Morgen. Wir sind relativ früh heute dran.
Ja, das stimmt, aber Morgenstund hat ja irgendwie Gold im Mund. Ne?
Das ist richtig. Also für euch zur Einordnung, wir haben es jetzt, glaube ich, 10.45 Uhr. Wir nehmen an einem Freitag auf. Ich freue mich, dass du Zeit hast. Und ich würde dich jetzt erstmal beschreiben als eine filmschaffende Allround-Kanone. So, du bist nicht nur Schauspieler, du bist Drehbuchautor, du bist Regisseur und sogar mehrfach ausgezeichneter Regisseur. Was sagst du zu dieser, sag ich mal, zu diesem Bild, was ich gerade von dir gezeichnet habe? Eine filmemachende Allround-Kanone.
Das Bild finde ich super und das werde ich in Zukunft auch in meine Vita schreiben. Mache ich im Filmbereich mittlerweile einiges, weil ich irgendwie da reingewachsen bin. Manchmal ist das ja so, dass man irgendwie mit einer Sache anfängt und mit tausend aufhört. Und so war das letztlich auch bei mir. Also eigentlich komme ich aus der Schauspielerei. Ich habe das ja auch studiert und habe dann im Laufe der Zeit, man muss auch ganz ehrlich sagen, dann wegen der mangelnden interessanten Rollenangebote mich so ein bisschen in andere Felder begeben, nämlich ins Geschichten erzählen. Also so bin ich dann auch zum Drehbuch schreiben gekommen und da das so wunderbar funktioniert hat und auch mit meinem ersten Film Im Sommer wohnt da unten ich auch schnell jemanden begeistern konnte, der das produziert, bin ich da irgendwie reingerutscht, ne? Und jetzt knapp 10 Jahre später, also 8 Jahre später, ich mache mich immer nicht älter, als ich bin, bin ich zu dieser Allround-Kanone geworden, von der du sprichst.
Aber immer noch echt extrem jung, 36 Jahre bist du alt und gleich oder später werden wir auch noch über eben diesen Film sprechen.
Du wirst mir immer sympathischer, jetzt bin ich auch noch jung.
Naja, ich will ja heute auch noch ein bisschen was von dir. Nämlich über deinen Film, du hast ihn gerade angesprochen, Im Sommer wohnt er unten. Einige von euch da draußen werden ihn eventuell sogar kennen. Das ist mehrfach ausgezeichnet worden, sprechen wir später drüber. Aber erstmal möchte ich ein bisschen dich kennenlernen. Die ZuhörerInnen wollen dich kennenlernen. Wir sprechen über deine Vita, weil fangen wir mal ganz von vorne an. Nämlich, als du auf die Welt kamst, hattest du schon eine richtige Gang am Start, weil du bist das 10. von 11 Kindern.
Von 12 Kindern.
Von 12 Kindern. Wie behauptet man sich in so einer riesigen Familie?
Wie behauptet man sich in einer riesigen Familie? Ja, das ist ein... Also letzten Endes, wenn du auf die Welt kommst, bist du ja noch nicht irgendwie mit irgendwelchen Skills ausgestattet und bist ja nicht sofort drauf programmiert, dass du irgendwie großartig dich jetzt behaupten musst. Also insofern würde ich sagen, es ist gar keine Arbeit. Ja? Es ist etwas, was... ich bin in eine Welt geboren und ich hatte bereits 9 Geschwister. Ne? Also es war für mich Normalität. Ja? Also es ist nicht so, dass ich mir dessen bewusst war, dass ich jetzt irgendwie mich hier durchsetzen muss. Und ja, wie das so ist, also ich habe es auf jeden Fall, klar, es hätte natürlich auch problematisch sein können und wir hätten ein Sozialfallfamilie sein können und so weiter. Aber in meinem Fall muss ich sagen, ich habe das nie als eine anstrengende Sache empfunden. Für mich war das eigentlich immer das Schönste, was es gibt.
Jetzt vielleicht würde man als Taschenpsychologe sagen, okay, dann das, was hast du gesagt, das 9., ne?
Nee, ich bin Nummer 10.
Das 10. von bis dahin schon 9 Geschwistern. Da muss man sich ja auch ein bisschen was einfallen lassen, um auch wahrscheinlich so ein bisschen die Aufmerksamkeit zu kriegen. Ne? Also da sind ja in dem Fall dann 10 Kinder, irgendwann in 11 und 12, die dann auch um die Aufmerksamkeit der Eltern so ein bisschen buhlen, die gucken, dass sie auch ihr Stück vom Kuchen quasi haben. Und wie setzt man sich da durch, weißt du?
Klar, also hast recht. Also es gibt schon so gewisse Sachen, die ich jetzt im Nachhinein auch feststelle. Zum Beispiel die Tatsache, dass ich beim Essen extreme Schlinge. Ja? Kommt nicht von ungefähr. Da, wenn du eine zweite Portion abbekommen wolltest, musstest du zusehen, dass du recht schnell die erste wegkriegst. Also insofern, gewisse Sachen in der Hinsicht, also solcher Sachen kann ich schon jetzt auch feststellen.
Hat das vielleicht auch ein bisschen was damit zu tun mit dem Beruf, den du später ergriffen hast? Weil es ist ja was sehr
dieses Entertainen.
Ja, so ein bisschen Exponierte und rausgehen und Rollen annehmen, sich zeigen.
Bin ich mir nicht sicher, weil tatsächlich würde das ja bedeuten, dass dann eigentlich man nur Schauspieler oder Filmemacher werden würde, wenn man viele Geschwister hat. Und andersrum würde es auch bedeuten, dass alle meine Geschwister im Entertainment-Business unterwegs sind. Das ist aber nicht der Fall. Also es gibt halt einfach meiner Meinung nach trotz alledem Charaktere. Es gibt den schüchterneren Typ, es gibt den etwas extrovertierteren Typ und auch all diese Charaktere und Typen gibt es auch bei uns in der Familie. Und das, also was ich sagen will, ich glaube nicht, dass die Tatsache, dass ich viel Geschwister habe, dazu geführt hat, dass ich mich für diese Art von Beruf entschieden habe.
Wie war es denn tatsächlich irgendwie so auch nach der Schule? War dir da sofort zum Beispiel klar, ich möchte auf eine Schauspielschule gehen oder wie hat sich das so ein bisschen entwickelt?
Ja, doch, also das war mir relativ früh klar. Also tatsächlich war mein erster Berufswunsch Cowboy.
Ja.
Als ich dann meine ersten Reitstunden genommen habe und eine Pferdehaarallergie konstatiert wurde und ich quasi nicht in der Lage war, reiten zu lernen, musste ich den Berufswunsch dann recht früh schon an den Nagel hängen und dann kam als nächstes Schauspieler.
Ich hoffe, wir kriegen jetzt bald keine Hausbesuche, aber ich fürchte, das ist ähnlich wie bei den Hells Angels, wo auch nicht die allermeisten Motorradführerschein haben. Also ich möchte dich da jetzt nicht kritisieren, aber ich glaube, es hätte auch Wege mit der Pferdehaarallergie gegeben. Mhm. Aber vielleicht erfüllt sich dieser Wunsch ja nochmal. Ich meine, als Schauspieler kann man ja durchaus sicherlich auch mal einen Cowboy spielen.
Du, da habe ich tatsächlich vor jetzt einem Jahr oder mittlerweile sogar schon anderthalb Jahren ja mein Trauma quasi bearbeitet, indem ich ja mit meinem zweiten Film nach dem Sommer wohnt da unten Bruder, Schwester, Herz einen Cowboy-Film gemacht habe. Und da habe ich dann wiederum als Regisseur den Hauptdarsteller, der dann diesen Cowboy spielte, der da ich eigentlich bin, mit dem habe ich das quasi alles therapiert.
Also ja, so weit sind wir noch gar nicht in dem Podcast, aber lass uns da mal ganz kurz einsteigen. Wie fühlt sich denn das an? Gerade an diesem Beispiel, wenn du sagst, okay, da ist jetzt jemand, der spielt ja eigentlich die Rolle, die ich ja machen wollte. Warum machst du es nicht so Till Schweiger-Style? Ich mach selber Regie, ich mach dann aus meiner Sicht vielleicht coolste Rolle so und produziere den Bums dann auch noch selber.
Ehrlich gesagt, wenn ich es gemacht hätte, würde ich jetzt wahrscheinlich nicht hier sitzen, weil mich dann keiner kennen würde. Dann wäre das irgendwie so eine Amigo-Geschichte geworden, die dilettantisch produziert und so weiter und so fort gewesen wäre. Also mir war ziemlich schnell bewusst, wenn du Lust hast zu inszenieren, dann brauchst du auch nicht noch irgendwie alle anderen Departments zu besetzen. Ich bin zwar Darsteller auch, und ich liebe es zu spielen, aber wenn ich inszeniere, wenn ich gerade in der Arbeit eines Regisseurs mich quasi erfülle oder wenn ich die gerade leiste, diese Arbeit, dann brauche ich nicht auch noch vor der Kamera zu stehen und die Rolle zu interpretieren. Also insofern war ich sehr, sehr d'accord damit zu sagen, Sebastian Fresdorf, der bisher eigentlich immer mich gespielt hat oder die Rolle, die ich hätte spielen können, mach doch bitte so und so und so und so. Und dann arbeite ich mit Sebastian und das macht mir so einen Spaß. Klar, ich habe auch Glück, weil mit Sebastian habe ich jemanden gefunden, der auf der einen Seite, mit dem ich menschlich sehr gut kann und auf der anderen Seite, der extrem gut mit mir arbeitet. Also wir arbeiten gut zusammen. Insofern habe ich einfach sehr, sehr viel Spaß daran zu inszenieren und vermisse es in dem Moment dann wiederum null selber zu spielen.
Finde ich ja eigentlich grundsätzlich sehr, sehr einleuchtend, dass man sagt, man fokussiert sich auf eine Sache, die man jetzt aktiv tut und besetzt die anderen Rollen drumherum mit anderen Leuten. Das ist ja tatsächlich auch, naja, ich will nicht sagen, das ist kein Businessmodell, aber das ist ja irgendwie auch ein kreativen Modell. Also hab nicht 5 Baustellen und mach alles 80%, sondern mach oder 60%, sondern mach vielleicht eine Sache dann tatsächlich 100% und mach die echt extrem gut, weil das zieht ja auch nicht so viel Energie und du kannst dich darauf gut fokussieren. Würdest du das so bestätigen?
100%ig. Und ich sage dir ganz ehrlich, diejenigen, die einen Film schreiben und ihn auch darin Regie führen und darin dann auch noch die Hauptrolle, die machen das in Wirklichkeit dann oftmals nur, weil sie sich denken, wie komme ich denn jetzt mal an eine Hauptrolle? Am besten schreibe ich mir selber einen Film. Ja, dann sollen sie aber auch, das ist ja auch völlig legitim, aber dann sollen sie auch sagen, alles klar, in dieser Produktion möchte ich, nachdem ich das Drehbuch geschrieben habe, spielen. Also werde ich jemanden finden, der Regie führt, damit er mich inszenieren kann. Also da musst du dann halt eine Entscheidung treffen. Genau wie du sagst, damit du nicht 80% nur geben kannst, sondern 100%, musst du halt eben dich für eine Sache entscheiden.
Also würde ja quasi ein bisschen auch im Umkehrschluss bedeuten, Til Schweiger würde keine Filme mehr spielen, hauptrollentechnisch, wenn er die sich nicht selber schreiben würde.
Naja, Til Schweiger ist jetzt eh nochmal eine andere Kategorie, also völlig unbewertend. Wir Filmemacher aus dem, ich sage jetzt mal, Independent-Bereich können uns eh nicht mit dem vergleichen. Der hat einen ganzen Stab hinter seiner Regie, seinem Regie-Department. Wenn er selbst spielt, dann hat er genügend Leute, die dann seine Aufgabe als Regisseur übernehmen. Da hat er eben aber auch die finanziellen Möglichkeiten und das ist einfach eine andere Nummer. Der kann sich sowas leisten, ohne dass es dann zu großen Fehlern oder Defiziten kommt. Man möge seine Filme mögen oder nicht, das ist eine andere Frage. Aber was er macht, hat ja Hand und Fuß. Also es funktioniert. Und bei vielen Filmemachern, die damit anfangen und direkt irgendwie Regie und Hauptdarsteller machen, funktioniert es halt einfach nicht.
Da werden wir später nochmal ab und zu auf dieses Beispiel zurückkommen, nämlich wenn es darum geht, wie kommt dann eigentlich eine Idee von einer jungen Filmemacherin oder einem jungen Filmemacher ins Kino, ja, und wo hat denn vielleicht schon ein etablierter Filmemacher wie Til Schweiger da einen Vorteil? Ja, das kannst du mir später hoffentlich auch nochmal verraten, wie dieser Ablauf überhaupt funktioniert für alle Leute, die sich auch denken, naja, ich habe eigentlich eine geile Idee und vielleicht auch ein bisschen Talent. Du hast es eben auch schon gesagt, eigentlich bist du ja Schauspieler, bist du ein bisschen autodidaktisch da reingekommen. Ne? Wir gehen aber nochmal zurück. Und zwar, du hast dich dafür entschieden, Schauspieler zu werden, bist an die Schauspielschule gegangen. Jetzt nochmal im Kontext dieser Großfamilie. Was haben deine Eltern und deine Geschwister gesagt? War das so, ja, okay, cool, Tom, mach doch einfach. Oder war das eine Diskussion? War das ein Thema?
Nee, also das war das Angenehme bei uns. Wir mussten uns nie für die Sachen rechtfertigen, die wir Lust haben zu machen. Es hieß eigentlich immer, wenn du was machst, dann mach's mit deiner ganzen Leidenschaft. Aber irgendwie, es gab nicht einmal irgendwie, wo ich mit meinem Vater oder mit meiner Mutter oder sonst noch wem darüber sprechen musste, warum ich jetzt nicht BWL studiere, sondern auf eine Schauspielschule gehe.
Dann bist du ja auch quasi weggezogen, in Wiesbaden bist du aufgewachsen. Mhm. Und dann ging es nach Leipzig.
Genau.
War das die einzige, also die Felix Mendelssohn Bartholdy, mhm, heißt die Schule, an der du, genau, studiert hast. War das die einzige, an der du dich beworben hast?
Nee, also das ist ja dieser Schauspielschul-Bewerbungsmarathon, der da ja immer einen Vorlauf hat, also zumindest für die staatlichen, wenn man auf eine staatliche will, das ist ja immer mit einer sehr großen Konkurrenz verbunden, sprich, du musst halt eigentlich im Schnitt, glaube ich, 7 staatliche Schauspielschulen oder Anläufe für staatliche Schauspielschulen haben, bevor du genommen wirst. Also im Schnitt, ne? Mhm. Ich glaube, ich lag sogar unterm Schnitt. Und deswegen wurde ich aber dann anschließend exmatrikuliert. Also insofern habe ich jetzt nicht.
Das musst du mir erzählen. Also wie viele Anläufe hast du gebraucht, bis du angenommen wurdest?
Ich glaube, Leipzig war die 5. Schule.
In einem Jahr oder im 5. Jahr?
Nein, nein, das macht man ja wirklich. Dann ist man in so einer Art Marathon, sieht schon irgendwie, jetzt, das sind die 5 nächsten, bereitet eben seine Monologe und seine Szenen irgendwie vor, geht dahin, bewirbt, spricht vor, kommt eine Runde weiter oder nicht. Mhm. Wenn man nicht weiterkommt, macht man halt weiter, geht man in die nächste Stadt. Nächster Bewerbungstermin, nächstes Vorsprechen, blablabla. Also so geht das dann. Und witzigerweise in diesem Kreislauf trifft man dann auch immer wieder die selben Leute, die sich auch bewerben. Und dann gibt's da auch immer so eine Art, fast so eine Art Ranking. Und wie viele Versuche hattest du jetzt schon und so. Und da gibt's dann halt welche, wo man sich auch dann denkt, alter Schwede, du hast echt Durchhaltevermögen, die dann schon zum 30. Mal sich irgendwo bewerben. Naja, wie auch immer, in Leipzig hatte es dann geklappt und das war für mich quasi der erste Schritt Richtung, nach der Schule Richtung, jetzt mache ich endlich das, was ich liebe. Und Leipzig war auch wunderbar, ich hatte eine gute Zeit, aber aus irgendeinem Grund kam das Ganze dann irgendwann, ist das alles aus dem Gleichgewicht geraten und auf einmal, so anderthalb Jahre später, wurde alles, was toll war, auf einmal schlecht und endete damit, dass ich exmatrikuliert wurde.
Wie, das musst du mir mal erklären, wie passiert das?
Also letzten Endes passiert es so, dass du ein Zehnstudium hast. Also du bereitest zusammen mit einem anderen Kommilitonen eine Szene vor und spielst sie dann vor den Dozenten, diese Szene. Das ist quasi wie in einem Mathestudium eine Matheprüfung, also ein Examen quasi. Außer, dass du natürlich beim Mathematik machen 1 plus 1 gleich 2 eine eindeutige Antwort hast. Beim Szenenstudium hast du dann halt die Dozenten, die sagen, war gut oder nicht gut. Du kannst es halt nicht beweisen. Ne? Als die mir gesagt haben, war nicht gut, du hast die Prüfung nicht bestanden, bin ich von allen Wolken gefallen, weil ich dachte, ehrlich gesagt, dass das gar nicht schlecht war, was ich da gemacht habe. Und dann habe ich die Möglichkeit gekriegt, diese Prüfung zu wiederholen, was ich auch wahrgenommen habe und bin nochmal durchgefallen und damit war ich dann exmatrikuliert.
Und was macht man in diesem Moment, wenn man selber davon überzeugt war, dass das eigentlich ziemlich cool ist, was man da gemacht hat, aber andere Leute sehen das völlig subjektiv anders? Was hast du dann gemacht?
Kannst du nichts machen. Also erstens mal bist du der Student und da vorne stehen die Götter oder die Dozentschaft, die lassen sich auch nicht großartig in ihre Notizen schauen. Sprich, ich wusste ja noch nicht mal genau, was ihnen nicht gefallen hat. Ich habe nur ein finales Ergebnis, dass es nicht gereicht hat, bekommen und musste damit leben, ne?
Aber ich finde das ja, also das würde zum Beispiel zu meiner Persönlichkeit nicht passen. Also weil ich würde dann, wenn das ja mein Traum wäre, wenn ich mir da so einen Marathon gebe und stell dir vor, du bist jetzt nicht zum 5. Mal da gewesen, sondern zum 30. oder 35. Mal und dann erzählt dir jemand völlig subjektiv, weil das halt per Stellung, bei Titel, Dozentin, Dozent, whatsoever, Professorin, Professor, ist, nee, das reicht nicht. Weißt du, und wenn ich halt weiß, keine Ahnung, ich habe mich halt 8-mal verhaspelt, konnte meinen Text nicht und habe mir in die Hose gekackt, dann klar, also es gehört jetzt nicht zur Performance, zu Recht durchgefallen, aber verstehst du so, ich kann noch nicht ganz nachvollziehen, wie jemand, der so hart dafür kämpft und ihr könnt mal den Podcast vom ChromaCon mit Sebastian Achilles hören, Schauspielerkollege, der uns, glaube ich, auch sehr viel davon erzählt hat, dass du dann sagst, ja, okay, cool, dann macht's gut, dann gehe ich jetzt, packe ich meinen Arsch in der Kreissparkasse so. Also, weißt du, was ich meine? Also ich glaube dir das noch nicht so richtig, dass man dann sagt, ja okay, gut, dann nicht.
Du hast halt keine Wahl. Also zum einen musst du wissen, dass wir jetzt mit, also ich zumindest Mitte 30, ich weiß nicht, wie alt du bist, aber wir haben jetzt mittlerweile natürlich ein anderes Selbstbewusstsein. Also jetzt heutzutage würde ich da vielleicht auch anders reagieren. Aber zu dem Zeitpunkt bist du ja noch blutjung und weiß gerade nicht, was mit dir geschieht. Außerdem wird dir die ganze Zeit natürlich diese krasse Hierarchie und Schauspielschulen, staatliche Schauspielschulen sind in einer super krassen Hierarchie aufgebaut. Die hast du ja die ganze Zeit vor Augen. Das heißt, du widersprichst deinem Dozenten nicht. Das ist quasi eine andere Liga oder eine das geht nicht. Es ist einfach eine Sache, die du nicht machst. Das heißt, was er dir sagt, und sei es, du bist hier raus, schluckst du halt. Ne? Und ja, danach fällst du natürlich auf einer gewissen Weise in ein Loch und versuchst das Ganze zu verstehen, Revue passieren zu lassen.
Ja, aber weißt du so, das.
Aber dann bist du raus.
Okay, ich verstehe das Argument, dass man sagt, ja, das ist eine, man ist vielleicht echt jünger, so, man kann das, man nimmt es halt so hin, wie es ist, weil so ist halt das Spiel. Ich denke mir halt gerade in so einem Schauspielstudium, wo man ja sehr viel seiner Persönlichkeit reingibt, durch Schauspieltheorie, man öffnet seine, je nachdem, wie man sich diesem Schauspiel nähert, so mit Strasberg oder wie auch immer, weißt du, man gibt sich ja auch meiner Meinung nach relativ gefährlichen Mindfuck hin. Also das ist ja so gesehen, wenn man sich damit beschäftigen möchte, schaut euch das gerne mal an, was da so passiert bei Leuten. Also das ist ja nicht nichts, was man da macht. Und jetzt denke ich mir, da sitzt jetzt jemand, der, das ist wie mit so einer Beziehung. Also du bist mit jemandem zusammen und du denkst, eigentlich läuft das ja ganz gut. Weißt du, gestern sind wir noch irgendwie tanzend durch einen Regenbogen gelaufen und morgen macht dann deine Freundin oder dein Freund mit dir Schluss und sagt, ja, du, nee. Und ich will auch nicht mehr, weißt du, und ghostet dich so und will nichts mehr mit dir zu tun haben. Und ich glaube, das ist jetzt nämlich der Punkt, wo es nochmal interessant wird, wie kommt man dann aus diesem Loch raus? Also wann fängt es einem an, vielleicht auch egal zu werden oder wann arbeitet man diese Lösung auf, die keine, also weißt du, diesen Grund auf, dass es offensichtlich ja keinen Grund gibt, den man da verstehen kann.
Naja, es ist ja nicht von heute auf morgen, das ist ja ein Prozess, also wie sagt man so schön, Zeit heilt eigentlich jede Wunde und irgendwann bist du da, stehst du dann da drüber und vielleicht nochmal ein bisschen später verstehst du sogar, warum das so passieren musste, beziehungsweise du siehst, welche Sachen möglich wurden, weil das so passiert ist. Also nehmen wir mal an, ich wäre nicht rausgeflogen und dann hätte ich auch eine Vakanz an einem Theater bekommen und wäre dann eben in einem Engagement gewesen, irgendwo vielleicht, ne? Also es hätte ja auch toll werden können, aber vielleicht wäre es auch nicht toll geworden und ich wäre in irgendeinem in irgendeinem Theater in Buxtehude angenommen worden, hätte quasi genügend zu tun, um nicht meine Wahl zu hinterfragen, aber eben irgendwo auch die ganze Zeit den Frust, dass es nicht weitergeht, ja, dann hätte ich vielleicht nie einen Film gemacht und wäre nie Filmemacher geworden, wie ich es jetzt bin. Also insofern, so im Nachhinein versteht man halt öfters sein Schicksal. Eigentlich, ich bin der Meinung, dass alles einen Grund hat und man eigentlich auch dem vertrauen kann, dass man, dass es schon alles gut gemeint ist mit einem. Was jetzt nicht bedeuten soll, dass man nicht für seine Rechte kämpfen soll. Also wenn einem wieder etwas widerfährt, was ungerecht ist, sollte man sich natürlich dagegen auflehnen. Aber an einem gewissen Punkt sollte man auch verstehen, okay, der Weg scheint jetzt gerade ein bisschen komisch zu sein, aber irgendwann werde ich es schon verstehen.
Und das hast du dir auch gedacht, als du da rausgeflogen bist?
Nee, natürlich nicht.
Ja, also dir hat das nämlich so gut gefallen, dass du dann dachtest, ja, jetzt gehe ich erstmal ins Military Bootcamp.
Nein, das Military Bootcamp war ja nicht eine Sache, wo ich mich für entschieden habe, sondern ich habe eine Rolle angeboten gekriegt, die zur Vorbereitung gab es da ein Military Bootcamp.
Ja, okay, gut. Aber dann erzähl mir doch mal, wie hast du dich ja quasi an deinen eigenen Haaren da so rausgezogen? Vielleicht als auch für Leute, die selber, wir sprechen ja hier in diesem Podcast auch häufiger mal über nicht so geradlinige Biografien, also wo man vielleicht auch mal kurzzeitig vor den Trümmern seines eigenen Traums steht und jetzt erstmal nicht weiß, wie es weitergeht. Also kannst du da vielleicht mal irgendwie aus deiner Erfahrung erzählen, wie du dich wieder irgendwie auf eine Schiene gebracht hast, was ist passiert, wie ging der Weg weiter?
Du, das Erste war, Leipzig zu verlassen. Also Leipzig musste ich erstmal sofort verlassen. Das war für mich quasi eine Stadt geworden, in der ich nur noch negative Assoziationen mit hatte. Es war für mich klar, ich muss hier weg. Also bin ich nach Berlin gezogen und habe dort jetzt dann auch, seitdem wohne ich in Berlin und habe dann dort halt gemacht, was ich gelernt habe, nämlich Schauspielerei, und hatte zwar kein fertiges Studium, aber ich habe halt eine Agentur gefunden und mit dieser Agentur bin ich dann an Rollen gekommen und habe gearbeitet als Schauspieler. Ne? Aber du hast völlig recht, ich musste natürlich das schon ganz schön verdauen, die ganze Nummer. Aber ist jetzt auch schon ein bisschen her. Also ich weiß, dass es nicht leicht war, aber ich gleichzeitig auch, mir wurde ja auch kein Bein abgehackt oder so. Also ich meine, letzten Endes ist das etwas, wo du dich dann aufrappeln musst und dein Schicksal irgendwie in die Hand nehmen musst und dann irgendwie was damit machst.
Hattest du dir einen Plan B zurechtgelegt, falls das nicht mehr klappt?
Nee, also ich habe irgendwie, klar, ich habe in Zeiten, wo ich dann weniger Rollen hatte, dann ein bisschen gekellnert und so ein Zeug, aber zu sagen, komm, jetzt fange ich doch nochmal etwas Konventionelles an zu studieren oder so, war für mich, glaube ich, nicht eine Option.
Wenn man so deine Vita, du bist ja auch ein Gast bei uns, der einen eigenen Wikipedia-Eintrag hat, und wenn man sich da so ein bisschen durchklickt, dann kann man ja sehen, dass du als Schauspieler nun wirklich nicht unerfolgreich bist. Also da sind ja jährlich mehrere Engagements zu lesen, das heißt, es hat ja gut geklappt. Lass uns mal einmal auf dein Bootcamp zu sprechen kommen. Das fand ich nämlich relativ interessant, weil das hat auch Erwähnung in deinem Artikel gefunden. Und ich frage mich jetzt, warum? Also was ist dieses Bootcamp? Weißt du, das ist warum?
Also
du hast eben gerade gesagt, wegen einer Rolle, weißt du, aber ich meine, Schauspielerinnen und Schauspieler bereiten sich ja so halt auch viel auf Rollen vor, nehmen dann, weiß ich nicht, Reitkurse, Bogenschießkurse, keine Ahnung, Ritterkampfkurse oder was auch immer. Aber bei dir steht das halt da irgendwie auch drin. Also ist irgendwas an diesem Military Bootcamp besonders? Was macht man da? Bist du da irgendwie, war das eigentlich die Fremdenlegion, wo du dann irgendwie 2 Jahre warst, oder?
So fühlte es sich auf jeden Fall an. Nee, also erstmal zu meinem Wikipedia-Eintrag. Keine Ahnung, wer den geschrieben hat. Also insofern, die Person, die es geschrieben hat, hat die Bootcamp-Nummer erwähnt. Ich habe sie damit jetzt nicht beauftragt. Insofern, ja, ist es da drin, und aber gut, ich habe da auch kein Problem mit. Es war in der Tat eine sehr interessante und eine nicht unwichtige Erfahrung in meinem Leben, zumal ich ausgemustert wurde und eigentlich dadurch keine militärische Erfahrung hatte. Insofern war das quasi mein Wehrdienst in kurz, weil es hat quasi nicht mehr als einen Monat gedauert, dieser Bootcamp-Geschichte. Ich glaube sogar eher 3 Wochen. Naja, wie auch immer. Aber wie kam es dazu? Also im Grunde ist das in Amerika eine Sache, die gang und gäbe ist. Wenn eine amerikanische Filmproduktion seine Schauspieler auf irgendwas vorbereitet, in dem Fall einen Kriegsfilm, dann leisten sie sich halt auch die Schauspieler zu trainieren, damit sie authentisch dann auch aussehen. Also was wir bei Zweite Weltkriegsproduktionen aus Deutschland manchmal kennen, ich will jetzt nicht alle schlecht reden, aber es gibt's, wo du dir dann denkst, wenn du dir den Film anguckst, das sollen Soldaten sein, aber die haben ja überhaupt gar keine, die sehen ja gar nicht so aus, als wüssten die, was die da in der Hand halten. So, das leisten sich die Amerikaner, damit das nicht passiert, damit ihre Schauspieler quasi trainiert sind und sich richtig bewegen vor der Kamera. Und diese Bootcamp-Erfahrung war schon für mich eine ganz besondere, muss ich sagen, weil ich habe auch das Oberkommando bekommen von den allen deutschen Schauspielern, die trainiert wurden. Sprich, ich war deren Leutnant. Und das, obwohl ich bei Weitem der Jüngste war. Nee, es gab einen jüngeren Schauspieler, der da in diesem Bootcamp noch war. Aber ich war eindeutig jünger als die allermeisten und musste sie allerdings da in der Toskana 2 Wochen lang oder 3 rumkommandieren. Und das war etwas, wo ich auf jeden Fall am Anfang noch mit mir gehadert habe, weil auch auf so einer Art militärischen Ton dann einem 10, 15 Jahre älteren Schauspielkollegen zu sagen, du machst das jetzt aber ganz flott so und so, das war etwas natürlich, was ungewohnt ist, ne? Also im Grunde nochmal eine krasse Hierarchieerfahrung, wo ich allerdings oben war und sage, wie wir jetzt hier uns verhalten. Hat mich auf jeden Fall sehr geprägt in der Zeit.
Was macht man da den ganzen Tag? Und vor allem, wie viele Schauspieler wart ihr dort?
Wir waren 30 Schauspieler.
Alle für denselben Film?
Ja, noch viel mehr. Also es war 30 deutsche Schauspieler und es waren dann noch mindestens genauso viele, wenn nicht mehr, amerikanische Schauspieler, die dann die Buffalo Soldiers, also die unsere Gegner gespielt haben. Die waren übrigens auch gleichzeitig auf dem Bootcamp, nur einen Hügel weiter, ja? Mhm. In der anderen Kaserne.
Okay, und was habt ihr denn den ganzen Tag gemacht? Also seid ihr da durch den Schlamm gerobbt? Seid ihr mit dem Panzer gefahren? Habt ihr Schießübungen gemacht? Seid ihr über so Holzwände rüber und an Seilen hin und her geschwungen, über Schlammgruben? Was?
So eine Art.
Gib mir doch mal einen kleinen Einblick in die Welt eines Military Bootcamps.
Also alles außer der Panzer. Wir haben halt natürlich alles mit den Waffen von damals. Training an der Waffe gehabt, damit wir wissen, wie die abgefeuert werden, was für einen Rückschlag die haben, wie man sie hält und so weiter und so fort. Dann haben wir natürlich taktische Bewegungen trainiert, also wie man sich vor allen Dingen eben aber auch immer in Bezug auf damals, ne? Nicht wie man sich heutzutage als Soldat bewegt, sondern wie man sich damals als Soldat bewegt hat.
Was heißt denn damals?
Na, das ist ja ein Zweiter Weltkriegsfilm. Mhm. Also als Wehrmachtssoldat quasi. Die Sprache, also all sowas, ne? Und dann natürlich auch haben wir Rollenspiele gemacht. Also wir mussten eine Patrouille machen, wurden überfallen von den, sind an einen Hinterhalt geraten von den Buffalo Soldiers, mussten dann uns quasi richtig verhalten und all das eben ohne, dass wir wussten, dass es passieren wird, da sind wir halt hineingeraten. Es wurde quasi von der Filmleitung alles quasi inszeniert.
Quasi so ein bisschen spontane Reaktion wurde da abgefilmt. Und ihr wusstet nicht, von wo kommen die jetzt? Was passiert jetzt hier
ganz? Aber das haben die alles dann nicht für den Film benutzt, dieses Material. Aha. Das war alles Training.
Ah ja. Krass interessant. Wie fühlt sich das an, als Schauspieler in so eine Wehrmachtsuniform zu schlüpfen?
Das ist schon sehr komisch. Muss man sagen. Also.
Inwiefern?
Naja, du weißt irgendwie, dass die Kostüme sind, die vor noch nicht allzu langer Zeit deine Vorfahren getragen haben und tatsächlich die irgendwie da Leute umgebracht haben mit. Also die meisten ja irgendwie als Soldaten. Ich will das jetzt nicht sagen, dass alle automatisch Nazis waren, aber es war ja irgendwie deren Beruf, genau wie auf der anderen Seite. Aber zumindest weiß man, dass man in diesen Kostüm und mit diesen Waffen etwas darstellt, was vor nicht allzu langer Zeit wirklich viele Leute umgebracht hat. Also, und natürlich das große Kriegsverbrechen oder das große Verbrechen der Nazis damals impliziert alles natürlich ist da im Kopf und du weißt genau, irgendwas ist, also das ist nicht unbedingt ein warmes Gefühl, das ist ein sehr komisches Gefühl, was man da hat. Natürlich, irgendwann gewöhnst du dich auch dran und du weißt, du kannst es natürlich einordnen. Du weißt, du machst einen Film, der ja auch nicht zeigt, dass die Nazis oder die Deutschen damals toll waren, sondern im Gegenteil, natürlich zeigt es, was passiert ist und dass man darüber auch weiterhin reden soll, damit das nicht in Vergessenheit gerät und. Das heißt, du weißt ja, was das Ziel ist, trotzdem ist es komisch.
Aber man, also worauf ich halt hinaus wollte, ist, man nimmt das schon wahr. Das geht einem schon durch den Kopf rum und das ist jetzt tatsächlich doch ein Unterschied, ob man eine Wehrmachtsuniform anzieht oder sich einen Cowboyhut aufsetzt.
Ja, logisch, klar.
Also das macht schon was mit einem Schauspieler.
Ja, klar. Und es, da gibt es übrigens auch nochmal Abstufungen. Also wenn du ein einfacher Wehrmachtssoldat bist, ist es nochmal was anderes, als wenn du dann eine SS-Uniform anhast. Mhm. Was ich ja auch schon dann machen musste. Also nicht bei dem Film, aber in anderen Produktionen habe ich ja auch Wehrmachtssoldaten, SS-Soldaten gespielt.
Gab es ein Gegenbeispiel für ein Kostüm, was du voll gerne angelegt hast? Das ist jetzt vielleicht, die Frage ist jetzt ein bisschen verkopft und so, aber weißt du, was ich meine? Also gab es irgendwie so ein Kostüm, wo du dich so richtig drauf gefreut hast, wo du gesagt hast, ja doch, das verstärkt jetzt nochmal meine Rolle, die ich mir so im Kopf dafür zusammengelegt habe. Und ich finde das jetzt einfach mal richtig geil, dass ich einen riesigen Biber spiele, zum Beispiel.
Einen Biber habe ich jetzt noch nie gespielt, aber eigentlich bei jedem Kostüm so. Also sobald du ein Kostüm anhast, wirst du mehr zur Rolle. Ich meine, das heißt ja nicht umsonst, Kleider machen Leute und wenn du davor die ganze Zeit theoretisch an deine Rolle rangegangen bist auf eine gewisse Weise, weil du dir Sachen darüber überlegt hast, sobald du dein Kostüm anhast, verwandelst du dich.
Mhm. Gibt es denn eigentlich da auch so ein Stück weit Mitspracherecht? Also wenn wir jetzt mal von historischen Filmen weggehen und das nicht heißt, irgendwie du spielst einen Biber, dann ist es ja irgendwie auch klar, wie ein Biber aussieht. Oder wenn du zum Beispiel einen Soldaten spielst, dass man dann halt auch die Uniform anlegt. Wie ist dann auch vielleicht mal der Dialog mit dem Klamotten-Department? Hast du da auch mal Mitsprache und sagst so, Entschuldigung bitte, aber so sieht doch bitte kein 28-Jähriger aus, zum Beispiel. Also das fällt mir in deutschen Filmen, also liebe Grüße auch an den Tatort und an den Polizeiruf, häufiger mal auf, dass ich mir denke, so läuft doch keiner rum. Also, weißt du, geht dir das da auch so und kritisierst du da oder da hast du da Mitspracherecht oder ist man da auch so, ja gut, ich ziehe jetzt an, was ihr mir da gebt?
Nee, man, also du hast ja bei der Kostümprobe erstmal nur mit dem Kostümbildner zu tun und mit dem bist du in einer Art Dialog. Natürlich hat er sich vorbereitet auf deine Kostümprobe, sprich er hat ein paar Sachen zur Seite gelegt, die er dir auf jeden Fall anzieht, aber da guckt man schon auch zusammen irgendwie, wen man es findet. Danach, das letzte Wort hat natürlich der Regisseur. Das heißt, man macht ja Angebote, man wird in jedem Outfit einmal abfotografiert und dann wird das alles dem Regisseur zugeschickt. Entweder gefällt ihm eine Sache daraus oder gar nichts und dann dementsprechend irgendwie probiert man weiter oder nicht. Aber klar, einen Dialog gibt es schon.
Dann lass uns doch mal Richtung 2014-15 gehen zeitlich. Da kam ja dein Film Im Sommer wohnt er unten raus, war auch ein Eröffnungsfilm, Perspektive, deutsches Kino auf der Berlinale. Jetzt ist aber der Weg noch nicht ganz klar. Also wir sind jetzt schon beim Release des Films. Ja? Wo war denn für dich der Moment, als du anfingst, darüber nachzudenken und das zu schreiben?
Welches Jahr meinst du?
Genau, also wann hast du damit angefangen, dich mit diesem Film zu beschäftigen? Und wir sind jetzt quasi schon beim Zeitpunkt der Berlinale. Der Film läuft da zur Eröffnung, Perspektive. Wie viel Vorlauf hat es gebraucht, bis der da am Ende ankam?
Also, wissend, dass es außerdem mein erstes Drehbuch für einen langen Spielfilm war, also ich würde sagen, 3 Jahre habe ich an dem Stoff geschrieben. Würde ich mal behaupten. Sprich, wenn er 14 raus oder fertig wurde, müsste es mindestens, also ich würde mal sagen, 2010 oder 2011 habe ich die erste Zeile ins Drehbuch geschrieben.
Und war dir da schon klar, wohin diese Reise mit dem Film geht? Also was da inhaltlich passiert? Also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, mir ist das zum Beispiel noch nicht ganz klar und deswegen muss ich da nochmal nachhaken, also was dauert 3 Jahre an einem Drehbuch zu schreiben?
Puh. Es gibt einen schönen Spruch, Der geht ungefähr so, Drehbuch schreiben, das meiste am Drehbuch schreiben ist das Neuschreiben. Oder wie heißt nicht rewrite, ja, Neuschreiben oder
überarbeiten,
richtig, das ist es. Sprich, wenn du ein Drehbuch einmal durch hast, also die Geschichte einmal von A bis Z durchgeschrieben hast, dann bist du vielleicht bei 10% der gesamten Arbeit angekommen. Also das heißt, dann fängt die Arbeit erst an.
Okay.
Das ist eine ganz, das ist eine ganz eigentlich logische Sache, weil du begibst dich ja in eine Welt.
Ja.
Du schreibst etwas quasi, du bist Gott in einer Welt, die du gerade zu Papier bringst. Mhm. Okay, Gott hat die Welt in 7 Tagen geschaffen, aber wir sind nun mal nicht Gott. Du schaffst eine Welt, du machst dir gewisse Parameter klar und so weiter und so fort und erst dann fangen im Kopf die Assoziationen an. Weil erst dann begibst du dich eigentlich in dieses, ich werde zum Spezialisten dieser Welt, die ich gerade erfinde. Und erst dann fangen die Sachen im Kopf an zu drehen. Das heißt, dann kannst du anfangen, diese Welt, die du zu Papier gebracht hast, zu verfeinern, in die Tiefe zu bringen, in die Breite, in die, all das. Wenn du das nicht machst, hast du zwangsläufig ein schlechtes Drehbuch oder ein oberflächliches Drehbuch.
Mhm. Wie viel hat denn am Ende also das finale Drehbuch mit dem Drehbuch, was du zuerst geschrieben hast, gemeinsam, wenn man die jetzt mal übereinander legen würde?
Erstaunlich viel, aber es ist wie wenn du sagen würdest, ein Autodesigner hat eine erste Idee, malt sie auf den Bierdeckel und danach arbeitet er ewig an diesem Modell und irgendwann mal hat er das fertige Auto. Wenn er die beiden übereinander legen würde, würdest du erkennen, die ursprüngliche Idee mit und das fertige Produkt würdest du, da würdest du das erkennen, aber trotzdem kannst du das eine und das andere nicht miteinander vergleichen. Das eine ist eine Skizze, das andere ist ein fertiges Produkt.
Und jetzt hat es 3 Jahre gedauert, bis es dann tatsächlich durch war, bis du es fertig geschrieben hast. Wie begeistert man dann jemanden für diesen Stoff? Also du bist ja quasi Autodidakt, du kannst ja dann nirgendwo hingehen und sagen, guten Tag, ich bin Tom Sommerlatte, ich habe Regie studiert und habe das alles voll toll gemacht. Hier ist übrigens meine deutsche Urkunde dafür. Du hast das Ding in der Hand und zu wem gehst du dann?
Also, es gibt ja viele Wege, die nach Rom führen. In meinem Fall war das so, dass ich das Glück habe, dass meine Schwester Iris Sommerlatte Produzentin ist und auch schon Produzentin mit Erfahrung war, als ich ihr das Drehbuch zum Lesen gab. Ich habe sie allerdings nicht zum Lesen gegeben, so nach dem Motto, guck's dir mal an, vielleicht könnte das ja was werden, wo wir zusammenarbeiten, sondern mehr um von ihr irgendwie eine Art Meinung zu kriegen, Einschätzung, was auch immer. Weil für mich war es eigentlich zu dem Zeitpunkt noch klar, dass ich das eher mit Kumpels mache irgendwie so. Mhm. Im Sinne von etwas, ne, deswegen habe ich das Drehbuch ja auch in einem sehr einfachen Rahmen auch gehalten, damit das mit kleinen Mitteln auch realisierbar ist, ohne dass man jetzt eine professionelle Produktion braucht und so weiter. Also zu dem Zeitpunkt war ich eher noch auf diesem Trip. Aber als Iris das gelesen hat und es für wirklich sehr gut befunden hat, hat sie gesagt, lass uns das machen. Und das wiederum hat mich eher überrascht. Also ich habe dieses Angebot von ihr überhaupt gar nicht erwartet, dass wir diesen Film zusammen machen. Und von dem Zeitpunkt an haben wir natürlich irgendwie die ganze Sache zusammen aufgerollt und es hat natürlich dann einen professionelleren Background bekommen und so ist der Film natürlich auch letztlich bestimmt viel, viel reifer geworden und viel professioneller als das, was ich ohne sie geschafft hätte.
Normalerweise kennt man das ja eher so rum, man hat eine Idee, man schreibt es, man findet eventuell eine Produzentin, einen Produzenten, einen Verleih, wie auch immer. Und dann heißt es erstmal, naja, das ist jetzt doch ein relativ großes Projekt, versuch mal um die Hälfte günstiger zu produzieren. Jetzt in deinem Fall hört sich das aber an, als wäre das so ungefähr genau in die andere Richtung gegangen. Also du hast mit relativ bescheidenen Mitteln als Buddy-Projekt das angelegt und jetzt auf einmal wird es professionell und man hat dann doch ein bisschen mehr Mittel. Ist das richtig?
Ja, wobei natürlich die Tatsache, dass ich das sehr einfach angelegt habe vom Rahmen her, uns dann auch weiterhin sehr in die Karten gespielt hat.
Musstest du eigentlich auch ein paar Zugeständnisse machen? Also in der Art und Weise vielleicht, wie du dir auch die Arbeit des Regisseurs vorgestellt hast, dass du vielleicht an der einen oder anderen Ecke auch gemerkt hast, naja, darauf kann ich jetzt keinen Einfluss nehmen oder das muss ich jetzt vielleicht schweren Herzens doch anderen Leuten überlassen, obwohl ich da gerne, also ein Stück weit abgeben von deiner Idee, von deinem Baby. Gab es da diese Momente?
Das war immer nur Freude. Also es gibt ja diese Momente, wo du am Set merkst, ah, der sieht das so. Also zum Beispiel der Darsteller, ne? Und dann spielt er dir das und du findest es anders, als was du dir vorgestellt hast, aber nicht schlechter. Und du freust dich im Grunde, dass du von diesem Angebot halt überrascht wirst und ja, und es hebt es eigentlich nochmal in eine andere Liga. Aber es gibt natürlich auch dann die Beispiele, wo man merkt, ah nee, das hat er jetzt falsch verstanden, dann müssen wir jetzt arbeiten und dann korrigieren wir das, ne? Aber im Grunde ist das Schönste an der Produktion, dass die verschiedenen Interpretationen zusammenkommen und dann dadurch das Produkt nochmal dreidimensionaler machen.
Wie wurde der Film am Ende denn eigentlich finanziert? Also ich meine, also deine Schwester als Produzentin mit Erfahrung hat gesagt, lass uns das machen. Aber dann, ich denke jetzt einfach mal, deine Schwester macht jetzt nicht die Schublade auf und dann liegen 500.000 Euro drin. Nee. Aber vielleicht ja, wär cool so.
wär cool, aber ist leider nicht so. Wie eigentlich übrigens die allerwenigsten Produktionen, das meiste Geld ist staatlich, ne? Also von Filmförderung. In dem Fall französische Filmförderung aus der Region, in der wir gedreht haben. Wir haben ja in Frankreich gedreht. Also normalerweise hast du einen Anteil deines Budgets, was aus Sendern kommt. Mhm. Dann hast du einen Anteil von Verleihern oder Weltvertrieben oder was ich was. Also das alles ist der Eigenanteil. Und dann hast du das Allermeiste, kommt eben aus staatlichen Töpfen, also Filmförderung.
Und wie überzeugt man die? Also ich meine, ihr hattet ein Drehbuch, was ja auf Deutsch geschrieben war, nehme ich an. Habt ihr das nochmal auf Französisch übersetzt und denen geschickt und die haben euch quasi finanziert, weil ihr dort vor Ort gedreht habt oder waren dazu noch andere Forderungen gestellt? Also ihr müsst das auf in Cannes einreichen, ihr müsst das da machen oder werden euch da noch andere Vorgaben gegeben oder war das nur der Ort, der die Rolle gespielt hat?
Meistens ist es tatsächlich der Ort und das Geld musst du eben auch vor Ort ausgeben, ne? Das ist ja auch eine Filmförderung, ist ja auch eine Wirtschaftsförderung eigentlich, ne? Für die lokale Filmindustrie. Das sind eigentlich die wichtigsten Bedingungen von fast jeder Filmförderung. Also es gibt natürlich, jede Filmförderung hat eigene Bedingungen, ne? Aber so grob kann man sagen, dass was die am meisten interessiert, sind Drehtage vor Ort in deren Region und dass meistens sogar 150% des Geldes in ihrer Region ausgegeben wird.
Das heißt also, da geht es gar nicht so unbedingt um den Inhalt. Weil dann würde ich jetzt nämlich...
Doch, natürlich,
klar. Naja, weil dann fände ich irgendwie mal ganz interessant aus seiner Perspektive zu sehen, wo sind die denn deiner Erfahrung nach noch, also mehr picky? So in Frankreich oder in Deutschland, wenn man denen so ein Buch gibt. Also wir haben ja hier häufig schon mit Leuten aus der Filmindustrie gesprochen, die gesagt haben, ey, keine Ahnung, zeig mal dein Drehbuch irgendeinem Redakteur oder Redakteurin von irgendeiner Sendeanstalt, liebe Grüße auch an die ARD so. Und die sind nicht sonderlich progressiv und das sind Leute, die auf ihren Posten hocken und das ist einfach nur ein richtiger Pain in the ass ungefähr. Kann man da auch Unterschiede machen zwischen, sag ich mal, diesen französischen Wirtschafts- oder Förderungsbehörden und denen in Deutschland? Also ja, die ist jetzt nicht die Förderungsgesellschaft, das weiß ich auch, aber ich weiß, worauf ich hinaus will.
Ja, also man muss tatsächlich unterscheiden zwischen Förderung und Sendern, weil das ist schon ein Riesenunterschied. Ein Sender mit den Redaktionen mischt sich sehr viel mehr ein als eine Förderung, aber das ist, glaube ich, in Frankreich wie in Deutschland der Fall. Also du hast eine Förderung, ganz selten hast du bei einer Förderung jemanden, der sagt, wenn du das und das nicht änderst, dann, nee, dann fördern wir dich doch nicht. Das heißt, sie sehen ein Projekt, eine Bewerbung, man reicht ja ein, die sehen das Drehbuch und sagen entweder ja oder nein. Und wenn sie ja gesagt haben, dann achten sie eigentlich ab dem Zeitpunkt nur noch darauf, dass man seinen Vertrag erfüllt, sprich die Deadlines einhält und eben auch das finanzielle Vertragliche einhält, sprich das Geld vor Ort ausgegeben zu haben und, und. Ein Sender hat viel mehr das Bedürfnis, sich einzumischen, was Stoff angeht, aber auch am Ende sogar bis hin zum Schnitt. Also wenn du deinen Film abgibst und dann können die immer noch Einfluss nehmen und sagen, ja, die Szene müssen wir neu schneiden.
War dir denn damals schon klar oder dir und deiner Schwester und dem ganzen Team, dass wenn ihr diesen Film gedreht habt, dass ihr den zum Beispiel bei der Berlinale einreicht, war das schon vorher klar?
Ja.
Machen oder erst danach?
Nee, das war klar, dass wir bei der Berlinale, deswegen haben wir das auch so gesetzt, dass wir auch zu dem Zeitpunkt, wo die Einreichefrist für die Berlinale ist, auch einen ersten Rohschnitt haben, den wir einreichen können. Also das haben wir schon daraufhin ausgelegt.
Das wirkt gerade so sonderlich unüberrascht. Also so, ja, also wir war klar, dass wir da irgendwie genommen oder dass wir da einreichen werden. Und jetzt ist der Plan irgendwie aufgegangen und jetzt, naja, jetzt lief der da halt. Also ich finde, das wirkt für mich gerade so, als wäre das so richtig planbar. Also ich weiß gerade nicht, ob das Understatement ist oder ob dich das wirklich überhaupt nicht juckt, dass der auf der Berlinale lief als
Eröffnung. Natürlich.
So quasi also als Debüt.
Das war großartig. Und natürlich, du hast immer Träume und Wünsche und Ziele und du hast sie natürlich immer vor Augen und machst alles dafür, dass sie auch in Erfüllung kommen. Aber wenn es dann passiert, dann bist du natürlich schon sehr glücklich, ne? Gerade wenn es ein erster Film ist und du das erste Mal die Erfahrung gemacht hast. Also ich glaube, wenn Tarantino von der Berlinale eine Einladung für einen Wettbewerb bekommt, dann macht er sich ein Espresso und freut sich ein bisschen, aber macht jetzt keinen Luftsprung. Aber für uns war das natürlich irgendwie eine geile Sache.
Ey, und danach hast du mit dem Film auch super viele Preise abgeräumt. In ganz Deutschland. Jetzt weiß ich auch, dass als junger Filmemacher oder als junge Filmemacherin, wenn man dann quasi mit seinem Film durch die ganzen Wettbewerbe in Deutschland tingelt, dementsprechend halt auch abräumt, man ja auch, sag ich mal, vielleicht auch einen Erwartungsvorschuss hat für die nächste Produktion, die da kommt. Also du hast ja quasi dir schon eine echt gute Rampe bereitet dafür, dass man vielleicht fürs nächste Projekt nicht sonderlich viel mehr Klinken putzen muss. Oder hast du da andere Erfahrungen gemacht? Ist das vielleicht auch ein bisschen viel Druck?
Also man hat einen Erwartungsdruck, aber man darf das jetzt auch nicht, man darf nicht glauben, dass man irgendwie, wenn man einen erfolgreichen Film hatte, danach irgendwie nicht mehr kämpfen muss. Also im Gegenteil, also es war schon erstaunlich, wie sehr man dann noch Klinken putzen musste. Also
warum?
Weil's.
Also war das eher so von wegen, ja gut, jetzt zeig mal, was du jetzt wirklich, also ob du da nochmal nachlegen kannst?
Das Problem ist, es gibt so viele andere, die ähnlichen Erfolg oder noch mehr Erfolg haben. Also im Grunde, du realisierst dann, dass du weiterhin einer von Tausenden bist. Weißt du? Mhm. Und so sehr du während des Erfolges auf die Schulter geklopft gekriegt hast und so nach dem Motto, ach, und beim nächsten komm auf jeden Fall vorbei und so dies und jenes, und dann kommst du vorbei und die so, wer bist du nochmal? Und so, dann merkst du halt, okay, also es ist ein bisschen vielleicht zu viel Zeit vergangen. Die erinnern sich nicht mehr an dich. Also ich übertreib's ein bisschen, aber es ist weniger so, dass du bist auf jeden Fall nicht irgendwie Spotlight, Sommerlatte kommt. Okay, macht den Shampoos auf. Also gar nicht.
Rosen vor seinen Wegen. Genau. Nein, aber du hast gerade was angesprochen, was ich auch relativ interessant finde, weil du ja auch die Rolle gewechselt hast vom Schauspieler in den Regisseurberuf in diesem Fall. Hast ja auch so gesehen dann auch wieder andere, ich nenne es mal in Anführungsstrichen, Macht über Schauspielerinnen und Schauspieler. Das heißt, es spricht sich ja auch rum, der Tom, der hat hier krassen Erfolg mit seinem Film, der wird ja irgendwie wieder einen neuen Film machen. Merkst du das auch bei anderen KollegInnen, dass du da, ich nenne es mal, so ein bisschen mehr umgarnt wirst? Also, dass das quasi das, was du gerade beschrieben hast, für die nächste Weise, melde dich doch mal, dass das irgendwie auch bei dir passiert. Also, dass er auf einmal kommen super viele Schauspielerinnen und Schauspieler, weißt du, die jetzt, die so ganz doof gesagt, vorher nicht mit dem Arsch angeguckt haben und jetzt.
Klar, ein bisschen, ne? Aber es ist jetzt auch überschaubar gewesen. Also, es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie immer eine Traube an Schauspielern und Schauspielerinnen hinter mir hatte auf irgendwelchen Partys. Zum Glück irgendwie, das hätte mich auch hätte mir keinen Spaß gemacht. Aber man merkt schon natürlich, dass man anders wahrgenommen wird. Und man sieht auch immer so, das ist ganz lustig, wenn gerade auch eine Sache wieder öffentlich wird, so ein Film-Release oder was auch immer, dann auch, das kriegst du auch einmal tatsächlich recht viele Anfragen auf Facebook von Schauspielkollegen.
Ich frag mich nochmal, wenn wir diesen deinen Film, deinen Debütfilm haben, im Sommer wohnt er unten, hat natürlich durch Berlinale, durch die ganzen Preise, das war ja quasi so ein selbstanschiebendes Marketing, würde ich jetzt mal sagen. Also man redet darüber, man schreibt drüber, das Erfolg multipliziert sich da in diesem Fall. Habt ihr vorher schon irgendwelche Marketing-Geschichten gestartet, also um diesen Film, also dieser Erfolg war ja so gesehen dann nicht planbar, ihr wusstet nicht, wie viel ihr da am Ende mitgewinnt, aber weil ihr den so ein bisschen anschiebt, weißt du, was ich meine?
Naja, im Grunde hast du ja einen Verleih und der Verleih kümmert sich natürlich auch um Marketingstrategien und so weiter und so fort. Und in dem Fall ist es auch so, dass das dann in enger Absprache mit uns war, weil wir viel auch Content geliefert haben und Ideen. Man entwickelt Ideen und so weiter, aber ehrlich gesagt, die Möglichkeiten sind so groß und so vielfältig. Heutzutage hätte ich den sogar noch mal auf eine ganz andere Weise promotet, den Film.
Wie denn?
Viel mehr noch das Zielpublikum definiert und dann wirklich versuchen, dieses Zielpublikum auch wirklich zu erreichen. Das haben wir schon ein Stück weit so gemacht. Also wir haben ja zum Beispiel, ein Slogan war ja zum Beispiel der wahrscheinlich französischste deutsche Film, was sehr gut funktioniert hat, weil viele Leute in Deutschland mögen französischen Film. Da gibt es ein riesen Publikum für, weil diese Stimmung und diese Art von Erzählung uns auch hier zulande so gefällt. Und das hat sehr gut funktioniert, ne? Das, aber man hätte noch viel stärker irgendwie an diese Leute kommen können. Wie auch immer, ne? Aber auch da ist es, hast du Kohle für dein Marketing, erreichst du sie, hast du keine Kohle, erreichst du sie nicht.
Wie kamst du eigentlich auf die Idee, weil du gesagt hast, ey, diese französische Erzählweise, es gibt dafür echt einen Markt oder viele Fans hierzulande. Wie kamst du darauf zu sagen, ey, ich will das irgendwie so französisch erzählen? Woher kommt das? War, dass du gesagt hast, ey, diesen Stoff, den kann ich nur so erzählen? Oder hast du eher die Erzählweise und dann den Stoff?
Naja, ich bin ja halber Franzose. Also ich bin ja französisch sozialisiert, wenn du es so willst. Sprich, das gehört ja auch zu meiner Identität.
Also deswegen kommt dieser frankophile
Touch.
Touch.
Ja. Weil ich eigentlich im Grunde etwas erzähle, was ich kenne, was ja normal ist als junger Filmemacher. Und dazu gehört halt auch diese französische Erzählweise.
Hast du denn auch viele französische Filme auch geschaut oder ist es halt mehr so ein Gefühl, also so eine persönliche, familiäre Sozialisierung?
Nö, das ist natürlich auch viel durch tatsächlich Schauen und Genießen von französischen Filmen. Also das, in meiner Jugend würde ich sagen, habe ich mehr französische Filme gesehen als deutsche.
Würdest du sagen, dass man sich das auch autodidaktisch beibringen könnte, wenn man jetzt, sag ich mal, nicht französisch sozialisiert wäre? Also das heißt, also wenn du jetzt dir so einen Mads Mikkelsen-Film anguckst, ja, weiß ich nicht, Old Man in New, nee, da war ja nicht dabei, aber dänische Delikatessen beispielsweise, dass wir sagen, ey, die Machart gefällt mir voll gut, weil die ist ja ungefähr immer ähnlich. Also Adams Äpfel, dänische Delikatessen, Old Man in New Cars, bla, China essen sie Hunde, finde ich halt relativ ähnlich, dass man sagen kann, ja, das könnte ich mir auch vorstellen, dass ich das für einen deutschen Film adaptiere, oder hältst du das für relativ unmöglich? Müsste man dafür auch so gesehen da sozialisiert sein?
Nö, würde ich nicht sagen, dass es unmöglich ist. Aber es stimmt, dass wenn du etwas kopierst, ist es immer, läuft es immer Gefahr, unauthentisch zu wirken. Ne? Also wenn du etwas intus hast, weil das deiner Mentalität entspricht, weil diese Art von Humor etwas ist, was quasi bei dir selber entsteht und du es nicht kopierst, dann wirkt es immer authentischer. Aber kann ja sein, dass du mit der Zeit diesen skandinavischen Humor, diesen dänischen Humor auch wirklich verinnerlichst und dann auch selbst produzieren kannst, ohne ihn zu kopieren. Also insofern, ich würde sagen, möglich ist es.
Dann will ich jetzt hier nochmal kurz die harten Fakten rausholen. So ein erfolgreicher Debütfilm, ja, was wirft das am Ende ab? Also was bleibt am Ende für dich übrig? Das ist extrem viel Arbeit, das ist viele Preise, ich wiederhole mich da, aber es ist halt wirklich viel für so ein, also mehr als ich jetzt hier aufzählen kann und will. Aber was kommt am Ende für dich dabei raus?
Unter einer Million.
Und mehr als 100 Euro? Wirklich?
Nee, ist schwierig zu sagen, weil tatsächlich ist es auch so, dass der Film dann im Grunde eine ganze Zeit lang meinen Alltag finanziert hat, um den nächsten zu produzieren, weißt du? Oder zu schreiben, zu entwickeln, sagen wir mal. Und da habe ich jetzt noch nie den Taschenrechner ausgepackt und habe irgendwie die Summe XY ausgerechnet. Aber also, ich glaube, wenn du reich werden willst mit Film, dann musst du entweder ins Mainstream gehen oder du hast extrem Glück beziehungsweise den Nerv der Zeit getroffen und schaffst es mit einem Arthouse-Film auch dein Millionenpublikum zu erreichen. Also ein Debütfilm, der 50.000 Zuschauer erreicht, ist extrem erfolgreich. Das schafft fast kein Debütfilm. Aber jetzt 50.000 mal, sagen wir mal, 8,50 Euro, kannst du ja ausrechnen, was es ist. Und davon bleibt ja auch noch nicht mal, bleibt auch nur ein Bruchteil bei der Produktion hängen. Also insofern, wenn du richtig Kohle machen willst, musst du schon ein Millionenpublikum oder eine halbe Million erreichen oder so. Dann kannst du anfangen, deinen Porsche anzuzahlen. Aber vorher kommst du damit über die Runden.
Ja, weil das wäre jetzt, so war die Frage ehrlich gesagt auch ausgelegt, weil als Schauspielerin, als Schauspieler, Filmemacherin, Filmemacher ist man ja immer so ein bisschen von Projekt zu Projekt zu Projekt. Ne? Also das ist ja selten, dass man wirklich immer was Planbares hat. Und da halt die Frage, hat die Kohle gereicht, um sich vielleicht für die nächsten 2, 3, 4 Jahre quasi nicht unbedingt diesen Kopf darüber zu machen, welche Rolle, welches Engagement bekomme ich da? Und das war eher so die Frage, dass man sich damit jetzt nicht irgendwie den halben Wannsee kaufen kann, ist mir auch schon klar.
Also ja, und vor allen Dingen auch deswegen, weil du ja dann tatsächlich auch, wenn du dein nächstes Projekt anschiebst, auch wieder Anträge direkt in der frühen Phase für Drehbuchentwicklung stellen kannst bei Förderung. Ne? Es gibt ja nicht nur Filmförderung für das Drehen eines Films, sondern auch für das Entwickeln von Stoffen. Und so kannst du dann halt auch deinen Alltag irgendwie bestreiten, indem du eben mit dieser Kohle haushaltest.
Wenn wir jetzt nochmal nach vorne gucken, hast du gesagt, Mainstream kann man machen, wenn man das möchte. Möchtest du das irgendwann, dass deine Filme quasi safe in jedem Kino laufen? Oder Hast du, oder weißt du eigentlich, oder bist du der Meinung, dass die Art und Weise, wie du Filme erzählen möchtest, wie du drehen wirst, wahrscheinlich erstmal in den nächsten Jahren nicht in den Mainstream treffen werden?
Also.
Und ist Mainstream eigentlich was Schlechtes im Kino? Also wir haben ja immer so diese komischen Til Schweiger, weißt du, so jeder Film ist irgendwie gleich und irgendwie völlig debile Scheiße, sorry. Aber weißt du, was ich meine? Das ist, ist Mainstream, es gibt sowas, aber gibt es auch anderen coolen Mainstream?
Ja, also ehrlich gesagt, Mainstream ist teilweise sogar auch sehr wichtig, weil ohne den Mainstream hätten viele Kinos es nicht überlebt. Ja, du brauchst halt verschiedene Arten von Filmen, um eine Wirtschaft aufrechtzuerhalten. Du willst ja jeden in der Bevölkerung ins Kino kriegen. Also insofern, ich habe überhaupt nichts gegen Mainstream. Und es gibt auch immer mal wieder den Moment, wo man einfach nur Bock hat, selber irgendwie sich berieseln zu lassen von einem geilen Actionfilm oder so. Also das macht ja auch Spaß. Es ist ja nicht etwas Schlechtes. Aber es ist schon so, dass die Art von Filmen, die ich gerne erzähle und mache, wahrscheinlich eher im Arthouse-Bereich zu finden sind. Was nicht bedeutet, dass ich sage, ich habe was dagegen, wenn viele Leute in meinen Film gehen, ja, das überhaupt nicht. Und ich glaube auch, dass im Arthouse-Bereich man mittlerweile auch eine sehr große Zielgruppe hat. Also du kannst damit auch schon echt viele Leute ins Kino kriegen, aber eben keine 2-3 Millionen, das ist schwierig.
Aber hast du noch so ein Ziel für dich als Regisseur? Zum Beispiel mal ein Tatort? Oder?
Also Tatort ist für mich jetzt wirklich nicht irgendwie das Ding meiner Träume irgendwie. Nee, mein Ziel als Regisseur ist weiterhin unabhängig meine Stoffe produzieren zu können, davon zu leben, ohne dass ich jetzt dann irgendwie großartig existenzielle Ängste haben muss, weil man sich ja auch gerne dann nach einer Zeit ein bisschen auch in einen komfortableren finanziellen Rahmen begibt. Ist ja logisch, ne? Weil man will ja auch eine Familie gründen und weiß der Kuckuck. Und das wäre schön, so, wenn das funktioniert.
Und preisetechnisch jetzt vielleicht nochmal Cannes, Montreal?
Klar, also gerade ich als Franzose, wenn mal mein Film in Cannes im Wettbewerb oder auch in einer anderen Sektion in Cannes laufen würde, das wäre natürlich toll.
Ey, ich drück dir die Daumen, Tom. Wirklich. Also ich bin da wirklich sehr gespannt. Und wenn ihr euch den Film auch mal reinziehen wollt, dann macht das gerne mal. Im Sommer wohnt er unten. Und die anderen Filme, in denen du hast doch auch jetzt gerade dieses Jahr hast du auch im Tatort mitgespielt. Wir reden ja auch die ganze Zeit immer über deine Regisseurgeschichten. Du bist ja eigentlich auch primär auch der Schauspieler, Tom Sommerlatte.
Ach, ich finde, wir haben ganz schön viel über meine Schauspielerei gesprochen.
Ja, jetzt gegen Ende wurde es dann doch ein bisschen monothematisch.
Ja? Hat sich gelangweilt?
Nee, überhaupt nicht. Aber vielleicht gibt's da jetzt ein paar Sommerlatte-Fanboys und Fangirls, die gesagt haben, ja gut, aber ich sehe den doch so gerne auch vor der Kamera.
Ja.
Was sind denn da noch die nächsten Projekte? Kannst du uns da ein bisschen was geben?
Also das nächste läuft auf YouTube und zwar ist das unser Interview.
Leute, checkt das aus. Ey, das ist ein das ist jetzt hiermit auch so ein bisschen die Aufforderung, wenn ihr Bock habt, ey, abonniert uns gerne, bewertet uns da, wo es geht natürlich, wenn ihr wollt, gut. Und dann bekommt ihr immer die neue Episode der Comacon von eurem Comacon-Podcast Freihaus geliefert. Und bevor wir jetzt hier in den Sack hauen, lieber Tom, und sonst so?
Tja, und sonst so ist mir heute Morgen bewusst geworden, dass wir ja in einem Wahljahr sind.
Wusstest du das? Ja, Superwahljahr.
Superwahljahr. Super krass Wahljahr. Mhm. Und, nee, aber mal ganz ernst. Also das ist eine Sache, die, ich glaube, beschäftigt uns ja alle, dass wir uns ja in einer erosiven Zeit, was unsere Gesellschaft angeht, befinden. Und das macht schon Angst, ne, für die Zukunft. Also das ist ja das Wichtigste letzten Endes, dass die Basis unserer Gesellschaft eine Demokratie bleibt. Und all das, was wir machen, hier zu sitzen, ist möglich, die Möglichkeit zu haben, Filme zu machen, und zwar ohne Angst zu haben, dass irgendein Regime guckt, worüber wir dann da diskutieren und uns auf die Finger hauen, wenn das denen nicht gefällt und so weiter und so fort. All das ist nur möglich, weil wir uns in einer Demokratie befinden. Und all das wird nur so bleiben, wenn wir wählen gehen. Und ich glaube, das ist etwas, was zum Glück uns jetzt immer bewusster wird, aber wir dürfen es echt auch nicht vergessen. Also ich glaube, die Amerikaner haben vor ein paar Jahren ganz schön geschluckt, als es dann auf einmal doch so einen komischen Clown da gab. Das hätten sie nicht für möglich gehalten. Und ich glaube, viele Engländer haben auch auf einmal geschluckt, als dann diese komische Brexit-Sache passiert ist. Im Grunde ist das immer nur passiert, weil zu viele sich deren Sachen sicher waren, dass das, was sie haben, nicht gehen kann. Und wir müssen uns bewusst sein, dass wir täglich dafür kämpfen müssen und vor allen Dingen, wenn Wahltag ist.
Ey, ein schöner Aufruf, ein schöner Appell, Leute, geht da hin, macht euer Kreuzchen, denkt gut drüber nach, was das auch für Konsequenzen haben kann, wie und was. Schaut euch auf jeden Fall an, wofür die Leute, die Parteien stehen. Und ja. Ey, cool, Tom, vielen, vielen Dank. Cool, dass du am Start warst. Bis dahin, liebe Freunde, mein Name ist Tim Lindenau, macht es gut, bleibt gesund und bis ganz bald.
Ja, bis bald, danke, hat Spaß gemacht.